Ich bin ganz aufgeregt, Leute.
Warum?
Weil wir hier jemanden bei uns sitzen haben.
Und eine Premiere, weil wir haben das erste Mal jemanden von uns hier, einen Hörer.
Der ist einer von uns.
Einer von den dreien.
Aber dass mir das nicht einreißt, dann müssten wir 12 Leute einladen.
Hallo Chris.
Hallo Chris.
Hallo Olli.
Chris, hi. Hi
hallo Benni. Laura.
Hallo, hallo.
Hallo. Hallo Chris.
Hallo.
Hallo Olli. Hallo Laura.
Hallo Danny, hallo Olli, hallo.
Hallo zusammen.
Ja,
hallo Chris.
Wer? Ja, auch hallo, hallo an alle.
Hä, wer ist denn jetzt Chris? Ihr denkt, wer ist denn dieser Chris?
Ist
hallo Chris.
Der Chris oder ein Chris?
Der.
Ist der Chris.
Krass.
Weil der Chris ist auch, wie er vorbereitet, der hat sogar sein eigenes Drehbuch. Das gleiche pinke Dingen wie wir.
Und es gibt eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal jemanden zu Gast, der nicht berühmt ist, wenn ich das so sagen darf, sondern...
Der einer von uns ist.
Einer von uns. Ein ja. Einer, ein ganz normaler Hörer. Ich bin so stolz. Darf ich mal anfassen?
Es hat sich schön angefühlt. Oh. Noch nicht berühmt.
Dein Buch,
ne?
Sieht so ordentlich,
also wer weiß,
aus. Unser sieht so zerzaust.
Ja, das ist in einem guten Zustand. Habe ich aber auch nicht so oft reingeblättert. Ja, hallo, ich bin Chris. Ich bin 35 Jahre alt.
Und deine Hobbys sind?
Ja, ich bist jung, hast viel Zeit.
Ich habe viel Zeit. Ich bin Hörer eures Podcasts und großer Fan von Kein Pardon und habe euch was ganz, ganz Besonderes, Tolles mitgebracht.
Ja. Es ist folgendermaßen. Der Chris schrieb uns eine E-Mail. Ich habe was für euch, eine Überraschung. Wenn ihr euch in den Podcast einladet, dann komme ich und zeige euch mal, was
also
ich habe.
Also kurz, wir wurden erpresst.
Nein, da habe ich noch gedacht, oh, so ein Verrückter, komm, so. Machst du Spam-E-Mails, kümmerst dich gar nicht drauf.
Dann, eigentlich war es anders. Eigentlich steht auf deinem Instagram-Account deine Handynummer.
Ach stimmt, du hast mir auch eine WhatsApp.
Du hast deine
noch
Handynummer?
Nachts um 3 gucke ich auf mein Handy, steht
das
da.
Das stimmt nicht.
So, und dann dachte ich, ja, machen wir irgendwann, habe ich auf Halde geschoben, dann haben wir Ramona getroffen, wie in der WDR, Habe Kerkeling, Dokumentationsgeschichte, Ramona trifft, wie hat es ja Chris eigentlich schon gemeldet, wegen des und hat sich verplappert und in dem Moment wusste ich, um was es geht und habe ich, Chris wusste das aber nicht, ich habe Chris direkt zurückgeschrieben, toll, du bist sensationell, komm direkt vorbei.
Aber Ramona hat auch gesagt, tag ist nicht, dass ich es dir schon gesagt habe, oder?
Ja, ja, genau. Ja, so und so entspann dazu. Sich ein Komplott der Intrigen. Also ich habe dich angelogen, Ramona dich, Ramona mich, ich Ramona euch. Oh Gott.
Ja.
Und das jetzt ist, ja. Wollen wir noch beide raten, Laura, was es sein könnte,
oder
klemmen wir uns
nicht
das?
Drauf.
Das fände ich immer schön, wenn man redet.
Ich hätte einen Tipp. Also ist es vielleicht so eine Backform oder eine Keksform vom lustigen Glückshasen?
Unser Merchandise.
Nicht.
Oh. Oh Gott. Hat es was mit dem Film zu tun? Ja.
Natürlich.
Ist es eine Requisite aus dem Film?
Nein.
Ist es was, was du erworben hast oder wurde es dir geschenkt?
Ich habe es erworben.
Du hast es erworben.
Einen häkellustigen Glückshasen.
Das wäre doch eigentlich nicht spannend genug, um hier hinzukommen,
darf
oder?
Ich frage,
raus!
Darf ich fragen, ich weiß ja auch nicht, hast du es erworben, wie unser anderer Hörer, den wir schon mal auch zitiert hatten hier, beim Ausverkauf von Heinz Schenks Einfamilienhaus?
Ja.
Wirklich?
Nein!
Du warst da auch?
Ich war da auch, ich kann euch auch gleich die komplette Geschichte erzählen, wie das da abgelaufen ist.
Ach, toll.
Oh mein Gott.
Also ja, pass auf, nein, wir machen das vorher. Du erzählst bitte die Geschichte, wie war dieser, bevor du sagst,
okay,
wie war dieser Ausverkauf, wie war dieser Tag, wer waren was für Leute da und haben alle...
Das ist ja verrückt. Warte, ganz kurz, wie hast du davon, nee, erzähl.
Warte, doch, ich will
wie
noch, wie lange leben, wie lange...
Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn, das ist ja absoluter Wahnsinn.
Laura,
ja.
Wie lange leben Goldfische?
Tag, keine Ahnung.
Es ist also auch nicht der Goldfisch.
Ach so.
Bist du
hat Heinz, nein, der ist auch nicht.
Okay, wie bist du darauf gekommen, da hinzugehen? Wo hast du darüber erfahren? Du musst alles erzählen.
Okay, ich versuche mich zu erinnern. Ist ja jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, es war 2016. Und dann stand irgendwo, glaube ich, sogar in der Zeitung, dass das passiert, dass Heinz Schenks kompletter Inventar verkauft wird. Für einen guten Zweck hieß es ja damals noch. Es gibt übrigens mittlerweile eine Doku in der ARD-Mediathek, die auch diese Geschichte so ein bisschen erzählt. Finden auch nicht alle gut aus dem Umfeld von Heinz Schenk, dass das so gelaufen ist, wie es damals gelaufen ist. Davon wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nichts und dachte, ach, guck mal, ich bin ja der größte Fan von Kein Pardon, dachte ich damals. Fahre ich doch mal dahin und guck mal, ob ich was von Kein Pardon finde. So, und dann bin ich gefahren nach Wiesbaden-Nauroth.
So.
Und da war das echte Wohnhaus von Heinz Schenk. Und da konnte man dann... Da war dann eine Menschentraube davor, relativ viele Leute, glaube ich, aus Wiesbaden und der Umgebung. Und dann hatte man genau 30 Minuten Zeit, um sich in diesem Haus quasi umzuschauen, zu entdecken und dann festzulegen, was man da kaufen will.
Das ist ja wie früher.
Warte ganz kurz, ich will auch kurz eine Frage stellen. Also das war eine Traube von Leuten. Durftet ihr einzeln 30 Minuten rein oder sind alle gleichzeitig?
Nee, es war wie in so einem Museum. Also man konnte quasi einfach durch dieses Haus, Museum laufen und gucken. Und an den einzelnen Sachen standen halt Nummern und das waren die Auktionsnummern.
Ah.
Zu dem entsprechenden Stück.
Das
ich habe hier den Auktionskatalog mitgebracht.
Nein!
Ja.
Und den könnt ihr euch ja auch mal nachher anschauen. Aber da sind quasi alle Posten drin, die da versteigert wurden. Also jedes einzelne Stück wurde.
Und dann darfst du nicht zeigen, weil du hast ja Sachen angekreuzt, die du haben
willst. Und lass mich raten. Also da war ja bestimmt ganz viel von der Sendung Der blaue Bock und was er sonst so gemacht hat. Und du bist deswegen an das Stück, was du uns jetzt gleich zeigst, wahrscheinlich gekommen, weil ich mir vorstellen könnte, dass da ganz viel graubestrumpfte Omas waren, die jetzt auf so Campardon-Sachen gar nicht so angesprungen sind, sondern eher so ein Bembel haben wollten und einen Anzug und so. Und deswegen hast du wahrscheinlich, was gleich der Erste gesagt hat, das will ich.
So war es nicht ganz.
Genau, weil du hast eben, er hat im Nebensatz gesagt, er dachte bis dahin, er wäre der einzige Campardon-Fan. Ja. Da muss ich noch was hinter verstecken.
War nee, da versteckt sich tatsächlich nichts mehr dahinter.
Ah, okay.
Es war aber so, dass diese Menschen, die diese Auktion gemacht hatten, das war, glaube ich, eine Frankfurter Auktionsgesellschaft, das nicht wahnsinnig gut vorbereitet hatten. Also es war jetzt nicht so, dass man da jetzt hinkam und gesagt hat, ich hätte gern was von Kein Pardon. Und er dann gesagt hat, ja, da müssen sie in das Zimmer unten rechts gehen. Sondern man musste da ein bisschen, man musste tatsächlich selber suchen.
Also wie ein Flohmarkt, so wie eine Flohmarkthalle.
Wie eine Flohmarkthalle. Und die Bembel standen natürlich relativ prominent da. Da gab es auch irgendwie 20 Stück, die alle auch für relativ hohe Preise weggegangen sind. Es gab eine Wand mit allen Videokassetten von allen Folgen Blauer Bock, die Heinz Schenk selber gesammelt hatte. Er hatte wahnsinnig viel Technik, weil er so ein Technikfreak war. Unter anderem das erste iPhone hätte man da ersteigern können, das Heinz Schenk besessen hat. Da waren Platten noch und nöcher. Also ich glaube insgesamt ca. 10.000 Platten, die da insgesamt in diesem Haus waren, die aber natürlich alle nicht extra angeguckt wurden. Also man konnte jetzt nicht sagen, ich hätte gerne die Platte von, sondern ja, man musste ein bisschen suchen. Und ich hatte eine Freundin dabei und dann sind wir erstmal da so durch und es war halt super viel uninteressanter Kram. Also es gab auch den, das fand ich auch ein bisschen morbid, den Rollator von Heinz Schenks Frau, den konnte man da kaufen. Was? Es gab noch so halboffene Duschartikel und so.
Geil.
Also wirklich, die haben alles, was da drin war, zu Geld gemacht.
Okay, das ist weird.
Und sollte das für einen guten Zweck sein?
Es
oder?
War so, dass es eine Stiftung gab vom Manager von Heinz Schenk.
Ah.
Und es hieß, Heinz Schenk hat keine Familie und keine Kinder. Deswegen verfügt Heinz Schenk, dass sämtliches von seinem Nachlass jungen Künstlern zugutekommt. Und
der kleine Bettina.
Zum Beispiel. Und in dieser Doku, die in der ARD-Mediathek jetzt ist, wird gesagt, dass das bis heute nicht passiert ist. Also, dass nichts an irgendwelche jungen Künstler ging. So eine alte Freundin von Heinz Schenk, Margit Sponheimer, sagt in der Doku auch, dass sie da extra nicht hingegangen ist, weil das für sie auch so ein bisschen Leichenflatterei war. Das ist aus der heutigen Sicht, deswegen finde ich das auch ein bisschen seltsam, alles was da passiert ist, aber das war mir damals einfach gar nicht bewusst. Ich dachte einfach, ach ja, ist doch gut, wenn das für einen guten Zweck ist, ich werde schon irgendwas finden. So, und dann war es 9.30 Uhr und ich bin da rein und bin erstmal an den ganzen Bembeln vorbei und dachte so, irgendwo muss doch hier was sein.
Das war aber schlau, dass sie die Bembel, weil es für die Graubestrumpfen Omas im Pöbel zu Hause, direkt die Bembel nach vorne, dann sind die befriedigt und Schatzjäger können dann erstmal richtig.
Und dann bin ich da so ein bisschen rum und hab gesucht, hab nichts gefunden und dachte so, es muss doch hier irgendwas sein von Kein Pardon, es kann doch nicht wahr sein, dass hier nichts ist. So, weil er hatte auch wirklich,
Der Brief.
Hab ich auch gerade gedacht, der hat den Brief.
Der Brief.
Hab ich genau gleich, hab ich auch gerade gedacht.
Es ist ein Brief. Aber nicht der Brief.
Oh.
Dann stand unten in irgendeinem von diesen Zimmern, wo Videokassetten, Platten und Gebimsel rumlag, standen 4 Plastikkisten. So riesige Plastikkisten, in denen man so Sachen aufbewahren kann.
ISO-Boxen.
Und dann habe ich da so, da stand aber halt nicht dran, was da drin ist. Da stand einfach diverse Unterlagen, Heinz Schenk. Ah ja, okay, dann fange ich mal an zu suchen. Und ich habe auf die Uhr geguckt und ich hatte, nicht gelogen, noch ungefähr 3 Minuten, bis quasi dieser Zeitraum beendet war, wo man sich das angucken konnte.
Da wurde man wieder rausgeschmissen.
Ja, ja. Irgendwann fing die Auktion an und dann musste man wissen, was man da kauft.
Ah ja, okay.
Also man musste sich das in diesen 30 Minuten anschauen.
Das ist ja schlimmer als Big Brother, wenn die da in diesem Supermarkt einkaufen müssen in 30 Sekunden.
So habe ich mich gefühlt, ja.
Ah ja.
Und dann hatte ich diesen Moment, den wir auch alle aus dem Film kennen, wenn die Oma die Corega-Tabs-Packung in die Höhe hebt.
Nein!
Kruschel, kruschel.
Du hast eine Plastiktüte mitgebracht, finde ich im
Sinn. Ja, ja.
Ich dachte, es fiel echt.
Endlich mal wieder eine Plastiktüte.
Das können wir rausschneiden.
Nein, das ist live. Da ist
alles drin.
Mensch.
Das ist live. Das ist echt.
Das ist Corega-Tabs.
Ich habe das Originaldrehbuch, das Heinz Schenk von Happe Kerkeling zugeschickt bekam, mit einem Brief von Happe Kerkeling auf der Front.
Ach, wie
Alter!
Und ich lese mal kurz diesen Brief vor.
Ja, bitte.
Lieber. Gänsehaut, das ist ja abgefahren.
Und so schön gelb.
Das Originaldrehbuch von Heinz Wäscher.
Wäscher mit E.
Lieber Heinz Schenk. Nach dem Motto Witzigkeit kennt keine Grenzen übersenden wir Ihnen nun endlich das lang versprochene Drehbuch mit dem Titel Kein Pardon. Ihre Rolle ist die des Heinz Wäscher, der beliebteste Fernsehmoderator aller Zeiten. Entweder Sie nehmen die Rolle an oder wir besetzen mit Rudi Carrell, was überhaupt nicht in unser aller Sinne sein mag. Witzig, gell? Es wäre schön, wenn wir uns nach der Lektüre des Buches zu einem Treffen verabreden könnten. Mit den allerbesten Wünschen, Harpe Kerkeling.
Das ist ja absurd!
Und sämtliche Stellen, die von Heinz Schenk besprochen werden, sind natürlich mit Textmarker gelb markiert. Toll. Ja, ich gebe es mal einmal rund.
Und gibt es noch Notizen?
Weißt du, wem dieses Drehbuch gehört?
Heinz Schenk.
Wahnsinn.
Guck mal, jetzt wissen wir auch, wie der Harpe so schreibt.
Und eine schöne Schrift. Kann man gut lesen.
Das hast du in dieser Kiste gefunden.
Ja, es war der Corega-Tabs-Moment. Ich dachte, scheiße, ich hab's.
Und hat sich der Heinz Schenk da Notizen und drin gemacht? Quasi,
es war dann einfach da in dieser Kiste also und du musstest, ich muss das jetzt beschützen. Hat es dann eine Nummer gekriegt? Also wie?
Ich wusste dann, okay, diese vier Kisten, die muss ich heute mitnehmen.
Mhm. Ach so, du musstest auf die Kisten steigern.
Ich musste auf die vier Kisten steigern, weil man ja nicht, ja. Also, es war einfach vier Kisten mit Unterlagen.
Ach so, du konntest jetzt nicht sagen, ich nehme nur das Ding da raus.
Nee, nee, nee.
Ah ja, okay.
Ach, mit und Schreibmaschine.
Ich war mir sicher, dass niemand anderes diese Kisten durchgeguckt hatte, um das zu entdecken. Mhm. Insofern war ich mir meiner Sache relativ sicher.
Aber du musstest ja so pokern, dann hattest du doch gedacht, oh Gott, ich schwitze, ich muss so tun, dann hätte ich gar kein wirkliches
Interesse, ich hab geschwitzt wie ein Schwein. Ja. Also wirklich, weil...
Das ist ja Wahnsinn.
Man muss ja seine tun mit... Oh, die Kisten. Naja, ich biet mal. Das 20, Plastik war toll.
20.
Okay, warte, jetzt war ich so abgelenkt von dem. Also, du hast nicht gewusst, was in den Kisten drin ist, hast gesagt, ich nehme die Kisten fertig.
Nein, nein, nein. Ich habe während des Anschauvorgangs war das mein Corega-Tabs-Moment, dass ich quasi gesehen habe, okay, in dieser einen Kiste liegt der Goldschatz.
Aber er musste alle Kisten nehmen, weil die eine Nummer hatten.
Genau.
Konntest nur auf die ganzen Kisten.
Richtig.
Okay, Entschuldigung, du kannst mir doch nicht Sachen erzählen.
Wir geben der Laura jetzt 10 Sekunden.
Die Laura liest schon das ganze Drehbuch.
Wir geben ihr 10 Sekunden.
Es ist auch noch ein anderes Ende in diesem Drehbuch.
Ja, in dem auch.
Ah ja, okay.
Hat
vielleicht ist das auch nochmal ein anderes, das weiß ich nicht.
Wollen wir das jetzt rausfinden?
Schau doch mal schnell. Irgendwas mit einem Strand.
Wir haben gesagt, wir halten uns das für die letzte Folge. Sollen wir jetzt wirklich gucken?
Du kannst ja gucken.
Nein, wir machen es jetzt nicht, aber Chris schickt uns die letzte Seite für die letzte
Folge. Als Foto.
So machen wir es.
So.
Super.
So.
Boah, Chris, das ist ja der Wahnsinn. Ich finde das mega krass.
Ja.
So, und dann ging es zu der Auktion und dann wurden halt die ganzen Sachen versteigert. Die Kisten kamen zur Auktion und ich dachte, okay, jetzt ist es deine Zeit. Und ich hatte mir persönlich so ein Limit von 500 Euro gesetzt, weil ich dachte, okay.
Aber es war schon Euro damals?
Ja, klar, 2016.
Also 2016, ich war jetzt noch in 93, als er gedreht wurde, sorry.
Und letztendlich habe ich es dann ersteigert für 180 Euro, diese komplette Kiste.
Das hat ja einen Schnapper gemacht. Ja.
Aber ich finde es so krass, dass du 500 Euro dir als...
Ja, weil ich dachte, das gibt's nur einmal.
Ja, ja.
Also wenn
ja, okay. Ich darf das jetzt nicht hab,
irgendwer.
Aber die haben auch nicht, die haben währenddessen nicht der Auktion gezeigt, was da drin war.
Also nein,
nur du wusstest,
nein, nein, nein,
der
ich wusste das, ja, ja.
Oh mein Gott.
Und es, da war halt nicht nur dieses Drehbuch, sondern da waren wirklich noch unzählige Unterlagen von Heinz Schenk mit Büchern, wo er sich Witze aufgeschrieben hatte und so. Also sein Repertoire habe ich quasi damals gekauft. Mhm. Auch persönliche Briefe von anderen Promis aus der damaligen Zeit, die sie ihm geschickt haben. Da war auch noch so ein Brief vom Arzt dazwischen. Also das hatte sich einfach niemand angeguckt. Also es ist...
Er hatte Rücken, ne? Mit Kreisig. Hinten rein.
Also niemand hatte sich diese vier Unterlagenkisten im Vorfeld angeguckt, um zu sagen, hey, da ist ja vielleicht auch noch was drin, was vielleicht sogar ins Museum kommen könnte.
Ja, geil.
Ja, oder viel zu privat halt auch.
Genau. So.
Ja, so ein Arztbefund zwischendurch nochmal. Ja.
Hat sich einfach niemand angeschaut und dann war ich derjenige, der das Glück hatte, das zu ersteigern. Und dann habe ich natürlich in diesen Kisten noch ein bisschen gestöbert und habe auch noch
ganz vorsichtig, Danny, nicht, dass
Folgendes gefunden. Das sind nämlich alle Disposition von Heinz Schenk für die Drehtage, inklusive seiner Fluginformation, wann er wo am Set abgeholt wird, wann er wo sein muss.
Krass.
Wie geil.
Herr Schenk, bitte Drehfolge Donnerstag und Freitag beachten. Also es war...
Ja.
Die waren da auch noch drin. Ja. Hinten sind so neuerliche Drehbuchversionen in verschiedenen Farben.
Sag mal, warst du beim Podcast beim Synodom? Nee, ne?
Warst du doch da? Ja.
Hier sind alle Privatadressen aller Leute drin, weil die mit dem Taxi zu Hause abgeholt wurden.
Ja. Ja, das stimmt.
Gott sei Dank haben wir jetzt.
Aber Heinz Schenk hat im Adlon geschlafen.
Ja, Hotel Kempinski Adlon. Kempinski.
Ja.
Das ist ja, dass sie das nicht aussortiert haben.
Ja, das hätte, also ich meine, ich würde es auch jederzeit einem Museum zur Verfügung stellen, ja, wenn ich wüsste, dass das da gut in guten Händen ist. Aber ich wollte halt nicht, dass es irgendjemand anderes hat.
Ja, an dem Tag. Ja, wir sind ja kurz davor, der Thomas Hermanns hat ja gesagt, er sieht ja den Glückshasen, er hat ja das Kostüm ja auch in einem Museum, vielleicht wird das irgendwie, also das ist irre. Einfach.
Das ist wirklich, wie korrekt hast du hier rein. Gib mal her, jetzt gib mal, jetzt gib mal.
Hat Heinz Wäscher in den
das
Händen.
Das hat Heinz Wäscher, ne? Und sehr wahrscheinlich auch Harpe. Also das, die Drehbuch hat er.
Ja, gut. Ich finde es so krass, auf diesem handgeschriebenen Brief vorne ist ja unten, ne, das Drehbuch, da steht Hans-Peter Kerkeling, voll seriös.
Ja, ja, natürlich.
Als Regisseur.
Toll.
Tagesdispo in der Hand von Donnerstag, dem 27.08.1992.
Und was hier auch noch, was nie so öffentlich war bisher, weil da steht nämlich Idee und Buch, ist da noch Hagemann aufgeführt. Mhm. Weil später heißt es immer Kerkeling und Colagrossi, aber hier steht Hagemann noch vor.
Ja. Und was ich spannend finde, das lang versprochene Drehbuch. Mhm. Also es muss ja schon eine Anfrage, keine Ahnung, jetzt Monate oder so vorher gegeben haben. Und der schien ja dann gesagt zu haben, ja, schick mal rüber, kann ich mir vorstellen.
Ja, und dann haben sie es gemacht.
Der beliebteste Moderator, wie man da einen Honig im Mund hat. Sie spielen den beliebtesten Fernsehmoderator der Deutschen.
Aber haben wir schon an die Dispos verloren. Die ist jetzt schon völlig im Lesefieber. Ne?
Ja. Ja, Laura ist tief versunken.
Ach, Entschuldigung.
Laura macht die Abrechnung. Die guckt, wie teuer das alles war.
Irre, oder?
Nee, bei mir ist gerade so, boah, hoffentlich hab ich mal irgendwann diese Harpe, kein Pardon, 2 Dispo in der Hand und mein Name steht da. Laura, kommt bitte dann und dann und dann.
Aus dem Adlon Kempinski. Lies mal was vor für uns, irgendwas. Aber nur keine Privatadressen.
Ich glaube, ist das die? Meint ihr, das ist die Privatadresse?
Ja, die haben die zu Hause abgeholt mit dem Taxi, na klar. Der Harper hat zu der Zeit in Berlin gewohnt.
Ja, Produktionsbusse, also keine richtigen Taxis.
Ja, aber wo auch immer, der wird hier nicht irgendwo extra hingefahren sein, um sich da abholen.
Das stimmt. Aber wird wahrscheinlich nicht mehr da wohnen. Es war ja 1993.
Klingelstreich!
Ja.
Ja.
Ich glaube, der Harper hat eine ganz normale TF-80. Chris, ich habe eine Frage an dich. Hast du das alles durchgearbeitet? Hast du das alles gelesen?
Na, natürlich habe ich das alles gelesen. Ja, ja. Ich habe auch noch. Ist auch noch ein Drehbuch?
Was?
Für?
Das war ja noch nicht.
Club Las Piranhas!
Nein. Nein. Nee, es gab noch so ein, kein Pardon, Drehbuch, was hier drin war. Wobei ich da nicht so richtig verstanden habe, was der Unterschied ist. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall 2 komplett dicke Drehbücher.
Okay, wie viel?
Du musst ins Mikrofon reden.
Wie viel?
Wie viel
für
was?
Ein Drehbuch, wie viel?
Unverkäuflich wohl.
Und die waren auch noch drin.
Ja, da ist er.
Oh nein!
Da ist er.
Heinz Schenk Autogrammkarten.
Entschuldigung, aber ganz ernst, die Heinz Schenk Autogrammkarte, die du gerade in der Hand hast, sieht aus wie Heinz Wäscher Autogrammkarte.
Ja, es ist das gleiche Foto.
Ja. Ja. Ach, das ist
das gleiche Foto von der Heinz Wäscher Autogrammkarte. Ah. Es steht nur Heinz Schenk.
Du hast gar keine extra Bilder gemacht für den
schlanken Fuß gemacht.
Was für eine tiefe Information für uns.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es ist genau dieses Foto, was auch.
Und nur Heinz Wäscher anstatt Heinz Schell.
Richtig.
Außer Chris und hat das bis heute niemand gewusst. Oder meint, es gibt noch einen Menschen, der wusste, dass das Foto von Heinz Wäscher, diesen Verzweiß, haben das Original-Autogrammfoto von Heinz Schenk.
Nee, das hätte ich nicht gedacht.
Ich finde, das ist die sensationellste Neuigkeit. Nachdem ich gestern Harpe angerufen hat, mir den Witz erzählt hat mit der Frau. Und dann sagte die Frau, ach, das wollte ich ja in der letzten Folge was erzählen. Hm. Der Witz ist eigentlich ganz lustig. Es war ein Wehhit.
Boah, Freundschaft gekündigt. Der hat gesagt, er ruft mich an.
Und ich weiß nicht, also wenn ihr das Buch durchgearbeitet habt, es gibt ja schon gewisse Sachen, die ein bisschen anders sind als dann im Film. Ja, letztendlich ist das im Buch auch so. Mhm. Okay, ja, also das ist bei dem Drehbuch definitiv auch.
Aber hast du denn dieses Drehbuch mit diesem Drehbuch verglichen?
Nein.
Nein, das wäre vielleicht auch eine Aufgabe für, wollen wir nicht mal so eine Praktikantenstelle ausschreiben für ein halbes Jahr? Wo dann irgendjemand
ehrenamtlich machen.
Ich hatte auch überlegt, es ins Kino mitzubringen parallel zu lesen, aber es ist ja dann auch dunkel.
Ja,
ne? Wir hätten hier so eine Leselampe hingestellt, von einer engen Bühnenkante, wie so ein Souffleur.
Ja, das stimmt. Aber es war ja auch
aber die Seiten sind Stimmung. Auch viel zu stramm aneinander geheftet.
Ja,
also deswegen
das hätte so laut.
Wo?
Geht das auch gar nicht.
Ich glaube, wird wahrscheinlich dann so ein späteres Produktionsdrehbuch gewesen sein.
Mal in den Händen halten, gib mal her.
Denke ich auch. Und das andere ist halt so das Entree.
Weil sie sehen beide nicht aus, als wären sie benutzt, finde ich. Also das eher, aber das ist nichts markiert. Weil das hat er ja definitiv nicht mit ans Set gebracht oder drin geübt, würde ich sagen.
Nein, das
nicht,
war in seinen Unterlagen. Ne? Also das war.
Weil es muss ja aber ein Drehbuch geben, mit dem Heinz Schenk seinen Text geübt hat.
Mhm.
Oder hat er den Text nie geübt?
Wahrscheinlich. Aber lustig, ich dachte immer, die Seiten wären so vergilbt, weil es so alt ist. Das ist nur die Folie, die es so gelb macht. Das ist schon doch alles sehr gut erhalten.
Sehr gut erhalten.
Ne? Ja. Wahnsinn. Darf ich mal die Diskussion?
War wohl kein
Raucherhaus. Tut mir leid, Chris, dass wir dich so kurz ignorieren, aber wir müssen das alles, das ist für uns, das ist wie.
Das ist ja bestimmt schon gewohnt,
ich glaube, das ist, als damals der Mann Tutanchamuns Grab gefunden hat. Was
da stehen auch die Flugnummern von Heinz Schenk drin, von Frankfurt nach Berlin. Und Kurt Weinzierl kam aus Wien. Ja.
Drehschluss 18:30 Uhr. Aufnahmeleitung ab 7 Uhr. Adlershof. Ach, das ist das in dem abgerissenen Studio.
Ist relativ großzügig geschrieben. Ne? Ja, viele Lücken.
Ja, das stimmt.
Ich bin die Ulla.
Die konnten auf P2 vor dem Gebäude parken.
Ah ja.
Maske war im Erdgeschoss, Toiletten auch im Erdgeschoss, Polizei gab es nicht, Stromanschluss gibt es nur im Studio A. Catering war Zelt, Eingang S1, Studio A.
Ja, da war ja die Lebensmittelvergiftung.
Und ihr wisst ja mittlerweile schon, welcher Drehort das war. Wenn ihr das aber noch nicht wüsstet, hätte man es jetzt damit quasi auf jeden Fall rausfinden können, wo gedreht worden
ist. Ja, aus arbeitsrechtlichen Gründen, Kinder nach 3 Stunden verlassen den Drehort. Also Kinder nach 3 Stunden.
Ja, das ist aber ist immer noch 3 Stunden, weiß ich, ist ein bisschen mehr, glaube ich. Ne?
Du kannst ja noch mal gucken, ob der Hase voll elektronisiert war.
Hier stehen die Namen der Maskenbildnerin, 3 elektronische Kameras. Wahnsinn.
Aber es sind natürlich nur die Szenen von Heinz Schenk. Also wir werden nie erfahren, wo das Wohnzimmer von der Familie Schlönske war, weil Heinz Schenk hat immer im Studio gedreht.
Ja, ja, besagt ja, denn für ihn waren es so 2 Dreharbeiten. Aber wir waren so getrennt, die sind ja nie begegnet.
Mhm.
Und die Dispos fehlen mir leider noch. Also wenn die noch einer hat, ich freue mich.
Ja, damit.
Kinderbetreuung nötig, 3 Ausrufezeichen.
Ah ja.
Dann nach Drehschluss Töne zum Schneiderer. Abholung von 10 Tänzerinnen im Theater des Westens.
Ach, krass. Geil.
Ja, das ist, finde ich, halt so krass. Das ist ja richtig Archäologie und Historie. Also wir haben die These, oder es gab das Gerücht durch den Audiokommentar, dass es hieß, das sind die Tänzerinnen des Theater des Westens. So, du hast also nur eine Quelle. Wir haben jetzt offiziell eine zweite Quelle, die bestätigt, dass das so ist. Mhm. Also wir wissen, wir können jetzt definitiv sagen, es waren Tänzerinnen des Theater des Westens. Es ist aus einem Gerücht eine Realität geworden.
Das Wahnsinn. Ist so absurd. Darf ich nochmal das Drehbuch haben, bitte?
Aber natürlich.
Das Heinz Schenk.
Wir sind gleich wieder bei dir, Chris. Tut uns
und, also ich kann noch ein bisschen von diesem Tag da in erzählen. Also,
wie hast du denn diese
Sie werden 10:30 Uhr vom Hotel abgeholt. Herzliche Grüße, Joachim.
Joachim?
Wer ist denn Joachim?
Hey, Hagemann?
Nee, Föhring.
Achso, Sie werden.
Wie hast du denn die Kiste da wegbekommen?
Ja, wir waren natürlich mit dem Auto.
Mit dem Auto.
Okay. Wer ist wir?
Eine Freundin von mir. Die hat dann tatsächlich auch noch Platten ersteigert. Die war jetzt nicht so ein Campadong oder Heinz Schenk-Fan, aber die fand einfach diese Platten toll und hat ihren Freund mitgebracht, der dann meinte so, boah, da sind aber auch ein paar Schätze so aus den 70ern, 80ern dabei, weil die hatte ja auch keiner sich angeguckt, diese Platten. Mhm. Also es war echt ein bisschen chaotisch. Also man hätte das, glaube ich, ein bisschen besser organisieren können. Letztendlich war ich aber froh, dass es nicht besser organisiert war, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie für diesen Kurs an dieses Drehbuch gekommen.
Ja, auch die Disposition und so, wo Adressen drinstehen und sowas alles.
Ist ganz schlecht. Wir suchen sie seit Folge 1, wollten wir mit der kleinen Bettina sprechen, das ist ja Laura Wendland, ist die Tochter von Horst Wendland. Ich habe sie ja nicht erreicht, die gibt's nicht.
Ja, ja.
Die ist bei Insta, kann ich dir nachher zeigen.
Ach, so.
Aber Chris, ich glaube, wir machen die falsch.
Ja, weil hier steht nämlich Laura Wendland mit einer
Postadresse
und einer Telefonnummer.
Ja, aber das ist ja...
Naja, aber ich könnte ja jetzt...
Aber du kannst sie jetzt nicht mehr anrufen.
Entschuldigen Sie.
Ruf doch mal an. Laura, ruf doch mal an. Nee, du hast das doch dein schon.
Doch, komm, wir machen das jetzt.
Nein.
Ich ruf doch jetzt nicht Laura Wendland
auf
an.
Gar keinen
Sind Sie
Fall.
Die kleine Bettina? Nie im Leben.
Nein.
Zeig mal die Nummer jetzt.
Nein, mach das nicht, Laura. Wir überlegen, Laura, wenn die dann auflegt, weil Stalking ist, dann haben wir sie verloren. Lieber Insta.
Wo steht denn die Nummer?
Habe ich extra weggeblättert, damit sie nicht sieht.
Doch mal.
Hier, Hardy Loppmann, ab 6.50 Uhr, Abholung 7:30 Uhr, Maske, Dreh 8 Uhr.
Das ist es doch. Wir schreiben ihr und sagen... liebe Laura Wendland, mach doch mal Podcast mit uns. Dann kommt die mit ihrer Mutter und dann spricht die Mutter immer ans Mikrofon. Und die Laura nicht selber.
Sag doch mal was. Ja.
Ist das Konto von der privat?
Das weiß ich jetzt nicht. Da bräuchte ich mein Telefon, aber...
Aber du wolltest ja noch was erzählen mir, ja? Von dem Tag.
Genau, also ich war ja gerade dabei.
Wir sind zu aufgedreht.
Ich merk's. Und dann diese Auktion ging dann auch wirklich über Stunden, weil es waren ja, also wie man den Auktionskatalog, gebe ich gleich auch nochmal in die Runde. Viel. Aber es ging quasi los mit Auktionsnummer 1000 und das letzte war 1951. Also 951 Positionen aus dem Haus von Hans Schenk wurden versteigert. Und danach musste man tatsächlich in bar dann das bezahlen und durfte es dann mitnehmen. Wir hatten dann den Kofferraum voll mit Platten, weil meine Freundin Vera, glaube ich, wirklich so an die 500 Platten gekauft hatte für 20 Euro. Also es war...
Da waren auf jeden Fall Schätze dabei.
Oh. Absolut, ja. Und auf der Rückbank saßen diese vier Kisten, die das Drehbuch beinhalteten. Was hast du gefunden?
Bambi verliehen. Der Harp, nicht ein Bambi, nicht zwei, sechs Bambis vor Schiedlars.
Ja, der Bambi, sowas ging natürlich richtig fett weg, weil da war ja relativ klar, was es ist und das wollten auch Leute haben. Aber das Drehbuch hat keinen interessiert.
Außer wie viele Leute waren denn da?
Ich würde sagen so 60 bis 100.
Ah ja.
Und wir standen quasi im Garten von Heinz Schenk. Also da fand die Auktion statt. Ich saß bei ihm im Wohnzimmer auf dem Boden. Da lag noch der Originalteppich. Da war noch alles eingerichtet wie damals. Also die haben da Kaffee gekocht in der Küche.
Wirklich ein bisschen spooky, ne?
Ich finde das super.
Und dann war
es
so eine
klasse
Auktion. Dann stand jemand und sagt, wir bieten jetzt auf Nummer 843 genau, die jetzt Kisten, kommt die vier 1. blaue Kisten. Wer es bietet, 1 Euro oder was?
Genau. Ja. Die Startgebote stehen, glaube ich, auch in dem Auktionskatalog hinten dran.
Und wie viele MitbieterInnen hattest du?
Ich hatte nur einen.
Okay, ihr habt euch ein Duell gemacht.
Um die Kisten?
Um die Kisten hatte ich einen, genau. Und der ist, glaube ich, dann bei 160 wahrscheinlich oder 170 raus. Und dann hatte ich freie Bahn und konnte es auch gar nicht glauben, als ich dann den Zuschlag hatte. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich jetzt der Besitzer von diesen Kisten bin. Also das war wirklich absurd. Und ich habe dann noch, die Vera, meine Freundin, hat noch, das fand ich auch total toll, war mir aber damals auch nicht so bewusst, im Nachhinein finde ich es auch total super, die hat noch alte Brillen, so eine komplette Kiste voller Heinz-Schenk-Brillen, was ja alles so 70er-Jahre Hornbrillen waren, ersteigert, auch für einen super schmalen Taler. Und ich habe noch eine Kiste mit Kabeln und alten Handys ersteigert, die aber alle nicht mehr angingen und die auch alle nicht mehr. Also es war, da wusste man aber auch vorher nicht, was drin ist. Und ich habe die, glaube ich, für 10 Euro noch bekommen. Ja.
Das wäre aber auch krass, wenn die noch angegangen wären oder wenn du die irgendwie ans Laufen bekommen
hättest. Ja,
da wäre ein Skandal oder sowas, wäre da vielleicht noch SMS und so. Oh mein Gott.
Hier ist so ein Loriot-Moment drin. Wieso? Man hätte ersteigern können, Sitzgruppe bestehend aus Ledercouch, dreisitzig und Sessel. Dunkelgrünes Leder im noch guten Zustand.
Was Sie da haben, ist keine Sitzgruppe. Eine Frage beschäftigt mich total. Wenn ich wüsste, ich kenne das so, wenn man so innerlich kocht, wie früher, wenn man so ein kleines Kind war und Weihnachtsgeschenke aufmacht und weiß, ich schwitze und hab das jetzt und weiß, du hast es jetzt ersteigert. Gleichzeitig versteht niemand, warum du eigentlich ausflippen würdest. Hast du dann gemacht, oder bist du noch cool geblieben, dass ich darf jetzt keinem erzählen, was in diese Kisten drin ist?
Ich bin cool geblieben, hab meiner Freundin in die Augen geguckt und hab einfach so, ich glaube, ich habe so ein Erleichterungsschnaufen von mir gegeben. So war das so. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen.
Aber wir haben noch gar nicht, was verbindest du, warum bist du eigentlich kein Pardon-Fan? Also warum wolltest du das Drehbuch haben?
Ich liebe diesen Film, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Seit ich beim Fernsehen arbeite, weiß ich,
dass... Du arbeitest mal, der Chris ist beim Fernsehen.
Seit ich da arbeite, weiß ich, dass das, was da in diesem Film beschrieben wird, 1:1 bis heute einfach komplett die Realität ist. Deswegen finde ich es noch witziger als sonst schon. Und also ich gucke ihn mindestens zweimal im Jahr und habe auch schon vielen, vielen Menschen in der Branche diesen Film zum ersten Mal gezeigt und habe mich dann immer ganz toll gefühlt, weil ich dachte, ach, jetzt kennt noch einer diesen Film und weiß, wie gut Harpe damals die Branche beschrieben hat.
Aber das heißt, weil du ja 5 Jahre älter bist nur als der Film, du hast den auch jetzt erst das erste Mal im Kino gesehen, vorher auch.
Im Kino habe ich ihn jetzt auch mit euch zum ersten Mal gesehen, ja.
Und trägt der Film irgendwie dazu bei, dass du berufliche, ich nenne es mal Herausforderungen, Zwistigkeiten und Dissungen und wie man das alles nennen will, irgendwie ein bisschen leichter wegstecken
kannst? Absolut, ja, ja.
Und denkst also, du, ah, da ist es wieder.
Da ist wieder jemand. gerade so Leute wie Doris gibt es wirklich noch zuhauf. Und dieses, was wir hier machen, ist völliger Wahnsinn. So, das höre ich auf jeden Fall alle drei Monate einmal.
Okay.
Also deswegen, und dann denke ich immer noch, ja, es ist wie im Film. Also ich.
Und nicht, weil es die Leute zitieren, sondern weil sie.
Genau, weil sie das wirklich denken. Und dann denke, das hilft mir aber dabei, das nochmal viel gelassener zu sehen, weil ich mir so denke, ja, ja.
Wann hast du den denn das erste Mal gesehen? Also wie alt warst du da?
Das kann ich dir nicht sagen. Also ich würde sagen mit 15, als der bei Kabel 1 irgendwann mal
ja,
lief.
Ja, okay. Mhm.
Also so.
Ja, okay. Da hast du dich aber direkt, fandest du direkt großartig.
Fand ich direkt großartig, habe mich direkt verliebt, habe mir sofort die DVD gekauft, als sie damals rauskam, hatte auch den Audiokommentar damals mehrfach gehört, war immer schon ein großer Harpe-Fan, mochte auch Darüber lacht die Welt total. Das war so, das ist so mein Harpe-Highlight, gar nicht so total normal, sondern vielmehr Darüber lacht die Welt. Das lief halt so, als ich so 12, 13 war, lief das bei Sat.1 und da dachte ich so, boah, was ist das für ein toller aber Typ.
Hast du den auch bei unserem Live-Podcast dann zum ersten Mal live gesehen, den Harpe, oder hast du den vorher schon mal
gesehen? Den habe ich vorher schon mal live gesehen.
Den hast du vorher schon mal, im Arbeitskontext.
Genau, ich habe irgendwann mal für eine Produktionsfirma, die DVDs gemacht hat, gearbeitet, also die quasi Konzepte für DVDs umgesetzt hat und Lizenzen an Fernsehsendungen, Serien gekauft hat. Und da durfte ich dann, damals war ich noch Azubi und war irgendwie Anfang 20 und durfte mir die DVD zu Darüber lacht die Welt ausdenken.
Ah.
Und hab dann alle Folgen gehabt und hab dann gesagt, ach, es wäre doch cool, wenn wir noch einen Audiokommentar mit Harpe machen und wenn wir vielleicht noch Leute, die damals bei Darüber lacht die Welt vor der Kamera waren, heute dazu nochmal befragen.
Mhm.
Und bin durch Deutschland gereist und hab den Typen, dem er den Trabant verkauft hat, nochmal interviewt, hab mit Stefan Ross gesprochen. Und habe auch mit Harpe einen Audiokommentar aufgenommen für Darüber lacht die Welt und saß 2,5 Stunden mit Harpe in Berlin in einem Studio und habe mit ihm die Sendung geguckt. Heute kann ich mir das nicht mehr so richtig anhören, weil ich da irgendwie 15 Jahre jünger bin und irgendwie so denke, oh Mann, da hättest du auch mal noch ein paar bessere Fragen stellen können.
Ach so, ja, okay.
Aber es war auf jeden Fall damals für mich der besonderste Tag meines Lebens.
Das glaube ich. Ja, wie bei unserer jetzt im Cinedom.
Ja.
Das werde ich auch nicht so schnell vergessen.
Ja.
Aber der war genauso, wie er auch im Cinedom war damals?
Total, total nett. Also einfach der netteste Typ der Welt, würde ich fast sagen.
Er der netteste Typ überhaupt ist in dieser Branche und so einen Film macht. Das finde ich irgendwie so geil, dass das so weit weg wirklich von ihm ist. Und er einfach nur seinen Kollegen mal sagt, so, jetzt guckt euch das mal an, so seid ihr. Oh mein Gott.
Ich habe eine Idee, wie wir das alles hier auflösen können.
Was denn? Entschuldigung, was denn?
Leicht neu zu, ist mit ein bisschen Auswurf.
Jo.
Wir waren jetzt im Cinedom. Also, muss die Geschichte ganz erzählen. Ich habe in meinem Leben diverse Fanclubs gegründet. Seit 2000 ist Tradition, dass ich, wenn ich irgendwas geil finde, Fanclubs gründe.
Welche hast du schon gegründet?
Ich habe den Frizzles Fanclub gegründet damals.
Das war
eine Impro-Comedy-Gruppe mit Sascha Korf und Mia Böse damals. Ja. Da war ich offiziell Fangruppe-Auftragt und habe so eine Website gemacht. Das ist natürlich im Sande verlaufen. Dann hatte ich den Loriot Papa and the Porters Fanclub. Wir haben uns einmal im Jahr getroffen, Birne Helene gemacht, in der Öffentlichkeit den Film geguckt. Mhm. So ein Scheiß halt.
Mhm.
Was?
Wollen wir nicht die 4 Gründungsmitglieder des Fanclubs kein Pardon werden?
Du musst ja Schnittchen.
Nein, pass auf, jetzt dreht sich nämlich, jetzt kommt alles zusammen, weil du sagst, du guckst ihn zweimal im Jahr. Wir gucken ihn das erste Mal im Kino. Ich kann mir vorstellen, es muss Menschen wie wir gehen, die sagen, den Film einmal im Kino zu sehen. Das wäre doch was. Und jetzt waren wir am Cinedom. Ich habe die Abrechnung bekommen, weil wir haben ja einen Vertrag gemacht.
Mhm.
Es ist gar nicht so teuer, einen Kinofilm zu mieten und zu zeigen. Das ist jetzt keine, das ist nicht teuer.
Mhm.
Einmal im Jahr zeigt der offizielle Harpe Kerk den Kein-Pardon-Fanclub in einem Kölner Kino. Es gibt ja viele. Ich denke ans Odeon zum Beispiel, bei mir um die Ecke. Den Film, es gibt Schnittchen, der Fanclub trifft sich. Man redet über den Film, schaut sich Devotionalien an, gibt kopierte Briefe von Harpe Kerkeling an Heinz Schenk weiter. Und einmal im Jahr trifft man sich und freut sich über diesen Film. Und zieht weiße Rollkragenpullis an. Wer ist dabei?
Da kann ich nicht.
Keiner. Nur ich.
Ich finde, Menschen, oder hast du schon einen gegründet?
Kein Ballon-Fanclub? Nein.
Nur ich? Es zeigt wirklich niemand auf.
Nein, weil ich Fanclubs ganz komisch finde.
Ich bin da im Club.
Also wir sind ja so eine Art Fanclub.
Und wer bist
schon.
Du?
Laura. Oh, Olli.
Ich möchte in Kein Pardon 2 mitspielen,
okay,
wenn
dann
rauskommt,
ich aber
dass
ich sagen,
in einem Fanclub
wenn
war.
Wenn ich nächstes Jahr im Odeon oder im anderen Kölner Kino diesen Film zeige, seid ihr nicht eingeladen.
Steht der
da
denn
müsst ihr eine Karte kaufen.
Hallo?
Aber du hast es dir doch vorgenommen, nächstes Jahr nicht mehr so viele Projekte zu machen, die nichts taugen.
Das gehört hier nicht hin.
Also die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe mich jetzt nicht gemeldet, weil ich erstmal noch drüber nachdenken musste.
So.
Aber
es ist ja keine
Arbeit. Also ich denke, nein, aber ganz kurz.
Einmal im Jahr machen wir veranstalten eine Kinofilm.
Was haben wir verstanden?
Kein Pardon.
Aber ganz kurz, ich muss ja nur an meine Reputation denken. Wenn jetzt wirklich es kommen sollte, dass ich in Kein Pardon 2 mitspielen kann und nachher kommt raus, hör mal, die ist ja die Vorsitzende des Fanclubs Kein Pardon. Ich weiß nicht, ob das so cool käme.
Interessenskonflikt.
Ich stell mir vor, du sitzt bei Inas Nacht. Und du wirst gefragt, Laura, ich habe hier einen Bierdeckel, Zuschauer, eine Frage. Und es ist wirklich so gewesen, dass du ja einfach noch mitspielen wolltest, Teil 2. Und eigentlich Harpe dann gesagt hat, ich habe gar nicht mehr gedacht, weil der Podcast stimmt. Aber dadurch, dass es diesen Fanclub gab und die einmal mehr den Film, wo ich, und da habe ich gedacht, ach ja, stimmt, das ist ja die Laura. Und deshalb bist du nur genommen worden. Und so, ach, das war so ein toller Zufall damals. So wird die Geschichte enden. Guck, selbst Christen nickt.
Ja.
Okay, ich denke nochmal drüber.
Also, dass sich niemand meldet.
Apropos Chris, gibt's denn noch was rund um den Tag, wo wir jetzt hier noch beisammen sitzen?
Was ich nicht gefunden habe, und das beschäftigt mich auch bis heute, ist, und das habt ihr vielleicht auch, wenn ihr den Audiokommentar gehört habt, mitbekommen, es gab ja offenbar eine Tonfigur des lustigen
Glückshasen.
Ja.
Die gab's bei Heinz Schenk im Haus, aber nicht.
Nee, ach so, Moment, du meinst, ach, diese Geschenke hinterher, stimmt, die Dreharbeiten.
Genau, die haben, die haben gesagt, also diese Figur, die geknetet haben, die gab es als Geschenk fürs Team am Ende nochmal
für jeden.
So, ne? Und die habe ich bei Heinz Schenk auch gesucht, die Figur des lustigen Glückshasen, habe sie aber nicht gefunden. Oh Gott, also entweder hat Heinz Schenk keine bekommen, weil die dachten, der kann eh nichts damit anfangen, oder sie ist woanders. Aber sie war nicht im Haus zu finden. Ich habe auch danach natürlich geguckt, weil ich das aus dem Audiokommentar ja noch wusste, dass es diese Figur gibt und dachte so, ach, die könnte da ja auch sein.
Stell mal vor.
Der Fanclub macht wie bei dem Film das fünfte Element. Wir müssen alle unsere Tonfiguren in einem Jahr mitbringen. Und dann, wenn man die zusammen macht, dann entsteht die Magie des Films neu.
Ich habe die Fragen aller Fragen. Also wie sage ich es denn jetzt? Ich wünsche dir ja grundsätzlich ein langes Leben.
Wow!
Aber, was? Nee, gar nichts.
Ist die Erbschaft geregelt? Oder wie?
Aber, was machst du da? Also machst du dir Gedanken? Vererbst du das? Familie? Oder schenkst du das? Oder wie? Oder also, ist das jetzt nicht so wichtig, weil du irgendwie 1000 andere Star-Sachen noch hast, die...
Also was ich mir schon ultra lange vorgenommen habe, ist das mal irgendwie in so eine Art Rahmen zu packen mit dem Plakat, mit dem Paulinchen vielleicht noch, mit dem Büchlein. Also quasi so ein Kein Pardon Ausstellungsstück, was man sich irgendwie zu Hause an die Wand hängt. Das fände ich super schön. Aber ich, also wie ich schon gesagt habe, wenn das Deutsche Museum für Film und Fernsehen daran Interesse hätte, würde ich das auf jeden Fall dem Museum überlassen. Also überhaupt gar
nicht. Umsonst?
Ja, natürlich.
Das ist aber nobel
von. Und für das Drehbuch kriege ich noch 65 Mark.
Oder eine Packung Correga-Tabs würde ich auch nehmen. Ja.
Jetzt ist die Frage, deine Freundin Ramona ist dies ja auch kein Pardon-Fan.
Ja, die ist Fan, weil ich ihr das...
Weil du gesagt hast, du bist
die Ramona hat zu mir wörtlich gesagt, ich muss euch jeden Tag hören, weil mein Freund euch immer hört und ich muss mithören.
Ja. Das war leidenschaftlich hat sie das gesagt.
Ich muss! Okay.
Das hat sie gesagt? Ah ja, okay.
Das könnt ihr ja dann außerhalb dieser Folge besprechen.
Ich dachte gerade, das wäre deine Flirtmasche gewesen. So, weißt du, was ich bei mir zu Hause habe? Das Drehbuch von Heinz Schenk. Gut, kommt auch ein bisschen creepy, aber ich dachte, darüber wäre die Liebe entstanden.
So, ich habe die Überraschung ja geheim gehalten. Ist sie denn gelungen?
Ja, toll. Mega gut.
Das hatte ich überhaupt nicht. Ich habe auch irgendwas mit dem glücklichen und dann lustigen Glückshasen gedacht. Und dann habe ich gedacht, du hättest das Glitzer-Sakko
so ein Anzug
von Heinz Schenk, was er in der Sendung anhat. Gab es das da auch? Nein.
Nein. Nee, das war noch interessant. Die ganzen Klamotten von Heinz Schenk, die ja tatsächlich auch teilweise im Film vorkamen, die wurden alle gespendet. Also die konnte man nicht kaufen. Weil das hätte mich auch noch interessiert eigentlich. Weil ich fand immer...
Dann wärst du im Jackett gekommen.
Egal bei welchem Talkshow-Auftritt von Heinz Schenk aus der Zeit, hat er einfach ein geiles Outfit an. Also, ja.
Ich finde das total spannend, weil es erinnert mich total an Dirk Bach. Als Dirk Bach ja gestorben ist, hat der Aids-Hilfe das vermacht. Wir haben eine große Auktion der Aids-Hilfe gemacht mit seinen Privatsachen. Und das ist halt nur für Nerds. Und das war zum Beispiel, wo ich dachte, das gehört Dirk Bach. Der hatte so ein Kostüm, so einen Anzug vorne, der hat immer Bauch freigetragen. Kennst du das vielleicht? So ein Outfit, so ein Glitzeranzug vorne war der Bauch aus. Ja. Und für normale Menschen hat das halt gar keine Bedeutung. Aber sobald du so ein Fan bist, stehst du davor und denkst dir, das ist dieser...
Ja, wie die Correga-Tabs.
Ja, und so Kleinigkeiten auch, so kleine Devotionalien von ihm versteigert.
Ja, aber da haben die vorher ein bisschen geguckt, was ist privat, was geben wir nicht weg, was nimmt
Ja, das war kuratiert. Ja, aber trotzdem, es war so, oder wie hier, wie heißt sie, die Freundin von der Bach, die Cover mir moderiert hat, blond, Barbara Schöneberger?
Barbara Schöneberger.
War es Barbara Schöneberger?
Ja, hat sie auch.
Die hat doch auf der Cover Me den Fernsehpreis, der hat dann Fernsehpreis, kriegt doch rosa angesprüht und die war doch aufs Grab von Dirk Bach dann gestellt. Ah. Fand ich ganz toll.
Okay.
Also da waren wie gesagt das Repertoire von Heinz Schenk, handgeschriebene Witze von ihm. Das könnte man tatsächlich auch nochmal irgendwo aufschreiben, theoretisch. Und nochmal ein schönes, da war ein Plakat drin für eine Autogrammstunde in einem Supermarkt. Das ist kein Scherz. Das war wirklich drin.
Wieder zu rar.
Ich hab nicht so viel Zeit, ich hab keine Autogrammstunde.
Und man hat da, glaube ich, nicht wenig Geld für gekriegt, wenn ich da hingesetzt habe. Ja, das war schon Möbelhäuser, Supermärkte.
Aber das ist wieder die Geschichte, es wird wahr, was im Film ist. Wir hatten das mit Harpe schon mit Lebensmitteln gefunden, so auch das. Ich habe noch eine Autogrammstunde im Supermarkt.
Geil, okay.
Es gab ganz viele Drehbücher vom Blauen Bock, also die auch von ihm damals waren. Dispos von Wilder Westen inklusive, so eine Sendung, die er auch gemacht hat, so eine Serie für den WDR, die er gemacht hatte. Es gab Zeitungsausschnitte über ihn. Also er hat so ziemlich alles über sich selber gesammelt, was es so gab. Also das war so ein Heinz-Schenk-Sammelsurium einfach, diese Kisten. Und wirklich mehrere kleine Notizbücher, wo er einfach Witze reingeschrieben hat. Und dass das auch einfach versteigert wird, fand ich auch so ein bisschen...
Das finde ich auch krass.
Traurig eigentlich. Ja. Aber gut, er hat halt keine Nachkommen.
Hm. Aber fandst du Witze gut, die da drin standen?
Ja, so genau habe ich sie mir nicht angeguckt.
Und weil dann sagte die Frau...
Wer soll denn diese Schrift hier entziffern, habe ich mir nur gedacht.
Ja? Okay, krass. Okay. Ey, das ist so...
Ja, aber andererseits ist so auch erhalten geblieben, ne? Wer weiß. Also stell dir mal vor, du bist jetzt verwandt, der hätte Erben gehabt und die Kinder hätten gesagt, was machen wir denn? Ach komm, schmeiß alles fort, den Papierkram.
Ja,
also dieses
stimmt.
Buch hebst du ja nur auf, wenn es für dich eine Bedeutung hat. Sonst würdest du sagen, alte Akten, kommt alles weg, wer braucht das?
Aber wie schön auch, ne, dass das für ihn so eine Bedeutung hatte, dass es das aufgehoben hat. Weil hätte ja auch sein können, ja komm.
Aber ihr könnt gerne mal sonntags vorbeikommen und wir gucken mal alle Kisten zusammen durch.
Oh mein
also.
Gott. Ich bin dabei.
Vielleicht finden wir ja noch was ich noch nicht gefunden habe.
Ja, vielleicht gründen wir dann doch den Fanclub. Mein Gott, was soll's.
Ah, ich liebe das. Ach, es ist
das auch mit dem, oder wir besetzen mit Rudi Carrell, in Klammern, was überhaupt nicht in all unserer,
in unserer aller Sinne ist, glaube ich.
Witzig, gell?
Finde ich auch krass.
So, ja. Ich fahre jetzt nach Berlin zur kleinen Bettina.
Machst mit der jetzt auch einen Fanclub?
Wie lustig, dass wir nur die Mutter redet.
Laura, wenn du jetzt, die Laura hat das Drehbuch ja noch in der Hand. Wenn du jetzt läufst, richtig dolle läufst.
Lauf, Laura, lauf!
Dann hat der Arsch aber Kirmes bei Chris,
ich glaube
das kann
auch,
ich dir sagen.
Ich glaube auch, nee, das ist so assi, bin ich nicht.
Letzte Frage an dich, Chris, die müssen wir ja allen Gästen stellen. Was ist dein Lieblingszitat, das du im Alltag benutzt?
Ich würde sagen, die Seiten sind ja viel zu stramm aneinander geheftet.
So.
Weil es aber auch in deinem Beruf sehr häufig so ist.
Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und wie oft hast du, dass Leute das dann verstehen? Ist das dann eher selten?
Oder? Oh ja, 20-80 verstehen. Also okay. 20% verstehen, so 80%.
Also wirst du ganz oft komisch angeguckt.
Mhm.
Boah, der Chris wieder.
Ja, was hat der denn schon wieder? Ja.
Aber du verwendest schon im Beruf auch mehrere Zitate.
Also ich Käffchen sage ich fast jeden Tag.
Ah ja,
ja.
Geil.
Ja.
Okay. Also, auch so, stier mich nicht so an und sowas?
Nee, das sag ich nicht.
Ah, okay.
Ja. Mach doch mal die Hose auf.
Du musst hier stehen, siehst du das?
Und California Gelb und Arizona Blau sage ich auch jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Fernsehstudio bin.
Ah, ja.
Das Licht ist ja wieder California Gelb.
Hast du Praktikantinnen manchmal, die du jetzt betreuen darfst?
Nein.
Umgedreht so? Nee, kannst du sagen, machst ja nur Fehler. Ja.
Chris, tausend Dank, dass du da warst. Also wir müssen jetzt abbrechen, wir müssen die Chance nutzen, solange du hier bist, alles durchzuwühlen und nochmal anzufassen. Und ich finde, das Coverfoto sollte sein, wir nehmen gleich alles das Drehbuch in die Hand und ich mache da so einen Heiligenschein drum.
Ja.
Und bitte weit weg vom Kamin. Ich habe einfach Sorge.
Ja, weit
Sorge.
Weg vom Kamin. Danke,
jetzt
Chris.
Jetzt haben wir zwar gar nicht über die Folge geredet, aber das ist ja
wir machen eine Sonder, das ist eine Sonderfolge wert.
Ja, ich
super Sonderfolge.
Chris, die Sonderfolge.
Toll.
Chris, möchtest du noch irgendwas fragen? Jetzt sägen wir das hier so ab. Vielleicht hat der Chris noch irgendwas, was er erzählen möchte, was er noch sagen möchte, also wie du es gesagt hast.
Ja, ich glaube, ich habe alles erzählt, was für euch interessant ist und was ich zu keinem Pardon weiß.
Das ist ja wahr.
Also was ihr noch nicht erzählt habt, ihr habt ja schon so viel erzählt.
Und wer hat 2016 die Tonfigur vom lustigen Glückshasen ersteigert? Hier
ist er!